15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
So, ich begrüße heute den Stadtderby-Sieger Mats bei mir. Wie hast du das Derby geschaut, Mats?
Ja, ich saß hier in Wien in meinem Hotelzimmer vorm iPad und ich habe auch 2-3 Stunden nach dem Spiel eigentlich nur an die Wand gestarrt. Das war wirklich Nervenkitzel pur. Bin natürlich froh, Wahnsinnsszenen, ich wäre gerne da gewesen, aber ja, bin hier weiterhin unterwegs.
Das kann ich mir gut vorstellen, ich habe es mir auch komplett reingezogen. So Leute, ich bin leicht erkältet, seht's mir bitte nach. Wir haben euch trotzdem viele Spiele analysiert und wollen direkt reinstarten. Und zwar in der
Bundesliga.
Nach dem Champions League aus war der FC Bayern diese Woche in der Bundesliga gefragt. Eine souveräne erste Halbzeit konnte man mit einer 1-0-Führung durch Mané abschließen. Es folgte aber ein totaler Einbruch in Halbzeit 2. 3 Treffer von Mainz binnen 14 Minuten. Und so schlagen die 05er die großen Bayern mit nur 29% Ballbesitz. Und die 05er konnten die letzten 3 Heimspiele gegen Bayern alle gewinnen. Bayern dagegen nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League jetzt auch in der Bundesliga im Hintertreffen, weil der BVB sein Heimspiel gegen Frankfurt souverän 4-0 gewinnen konnte.
So sieht's aus. Mainz, der neue Angstgegner der Bayern, kann man schon bald sagen. Ja, Titelrennen damit natürlich wieder offen. Bayern ja mit einem sehr machbaren Restprogramm jetzt in den nächsten Wochen. Haben jetzt ja auch die Hertha, Schalke noch zu Hause. Also es sieht eigentlich trotzdem nicht allzu schlecht aus. Ja, viel Ballbesitz gehabt, in den Zweikämpfen aber komplett unterlegen gewesen. Also nicht nur in der zweiten Hälfte war das so. Enorm viele Ballverluste, Schussgenauigkeit einmal mehr, ein Riesenthema. 2 von den 11 Schussversuchen gingen nur aufs Tor. Und ja, seit August zum ersten Mal praktisch ohne Konteraktion im ganzen Spiel, also wirklich kein Konter, der komplett stringent gespielt wurde. Eine Facette, die ja unter Nagelsmann schon immer noch recht bedeutend war, neben der Ballzirkulation auch immer wieder schnell umzuschalten, war jetzt gegen Mainz nicht möglich, die wiederum ihre Chancenverwertung ja steigern konnten, das Ganze stark genutzt haben und ja zum verdienten Heimsieg im Endeffekt eingelaufen sind.
Ja, absolut. Und damit springen wir direkt mal ins Nachbarland und zwar in die
Eredivisie.
Und da begraben De Jong und Xavi Simons den letzten Funken Hoffnung auf eine Ajax-Meisterschaft. PSV setzt sich mit 3-0 durch und auf Platz 2 fest. Damit liegt man auf dem Champions-League-Quali-Platz. Ajax dagegen muss jetzt auch nach hinten schauen, denn Alkmaar ist nur 2 Punkte dahinter auf Platz 4. Kann es sein, dass wir Ajax möglicherweise nächste Saison nur in der Conference League sehen, Mats?
Das kann sogar sehr gut sein. Also wir haben ja auch in unserer Folge Scouting Worldwide, als wir über die Eredivisie gesprochen haben, schon ein bisschen gemutmaßt, wer von den beiden es denn schaffen wird. Und Quirin war auch da ja schon der festen Überzeugung, dass die PSV es macht. Dieses Spiel hat ihm auf jeden Fall recht gegeben. Ja, Ajax insgesamt wirken überhaupt nicht ausbalanciert. Taylor noch kein Leistungsträger im Mittelfeld, viel zu wenig Kreativität aus dem Mittelfeld heraus. Auch hier wieder Ballbesitz gab noch und nöcher, aber überhaupt keine Großchancen. Also die PSV mit 5-0 Großchancen unterwegs gewesen. Verdienter Erfolg, gerade das Mittelfeld hier auf der anderen Seite mit Sangaré, mit einem Joey Fährmann wieder ein Riesenspiel gemacht. Xavi Simons, die nächste Glanzleistung von ihm. 2 Großchancen kreiert, 2 Scorer mitgenommen. Ja, und das im Endeffekt sind die Unterschiedsspieler gewesen in diesem Spiel und eigentlich auch schon in der ganzen Saison. Also Ajax muss sich jetzt ganz stark ranhalten in den nächsten Wochen, um da nicht auch noch die Champions League zu verspielen.
Ja, und von dem Verfolgerduell schauen wir uns den Verfolger in der
Serie A
an. Letzte Woche haben alle Topclubs gepatzt, außer die beiden aus Rom. Und diese Woche straft uns Lazio Lügen und verliert gegen den FC Turin durch ein Tor von Ilic kurz vor der Pause. Statistisch ein recht ausgeglichenes Spiel. Nur bei den Klärungsaktionen liegt Turin da deutlich vorne. Die Tabellensituation in der Serie A ist jetzt besonders brisant, da Juventus seine 15 Punkte erstmal wieder auf dem Konto hat.
Ganz genau. Also in dem Spiel wieder mein Meisterstück von Ivan Juric. Wir verehren den Trainer ja sehr vom FC Torino mit seinem kompakten Mittelfeldpressing. Wieder kaum Großchancen zugelassen. Trotzdem natürlich der Sieg etwas glücklich. Da hast du schon recht. Und ja, sehr spannend jetzt ja auch. Gleich sprechen wir noch über Napoli. Die können jetzt ja nächste Woche Meister werden. Und zwar dann, wenn Lazio gegen Inter Punkte liegen lässt. Und das wird natürlich kein einfaches Spiel für die Hauptstädter von Maurizio Sarri. Also es könnte bald schon soweit sein, dass der Scudetto in die neapolitanische Stadt wandert.
Genau, perfekt. Du hast gerade Napoli angesprochen, ich habe Juve angesprochen. Am Wochenende haben sie gegeneinander gespielt. Juve lässt die Chance liegen, an Lazio vorbeizuziehen. Durch eine ganz späte Niederlage in der 90. plus 3 musste man den Treffer von Raspadori hinnehmen. In Anbetracht der Statistiken ein überlegenes Spiel der Neapolitaner. 65% Ballbesitz, mehr als doppelt so viele erfolgreiche Pässe und 10 Torschüsse mehr als die alte Dame.
ja, hochverdienter Sieg für Napoli, eines Titelträgers würdig, kann man hier auch schon fast schon gratulieren. Zweimal jetzt in der Saison Juve geschlagen, das war ja in den letzten Jahren häufig ein Problem, dass man gerade die ja doch recht verhassten Norditaliener in den direkten Duellen meistens nicht bezwingen konnte. Ja, das war jetzt der 14. Auswärtssieg im 16. Auswärtsspiel in der Saison, also hier wirklich eine ja fast schon makellose Bilanz vom Team von Luciano Spalletti. Einmal mehr ganz starke Außenverteidiger, Oliveira links, Di Lorenzo rechts, ganz, ganz stark unterwegs gewesen, die beiden laufstarken zentralen Mittelfeldspieler, Lobotka und Anguissa, die jedes Loch mal wieder gestopft haben, Juve überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ja, und so schlägt im Endeffekt vor allem auch die Fitness von Napoli ein erneut sehr unkreatives Juventus Turin, die aber aufgrund dieses, ja, Punkte Zuspruch, sage ich mal, den sie jetzt erstmal bekommen haben, trotzdem wieder ganz gut im Rennen liegt. Wir sind gespannt und wer mehr über die Serie A hören möchte, dem sei schon mal darauf hingewiesen, nächsten Donnerstag kommt bei uns der große Scouting Worldwide Serie A Podcast, wo wir nochmal auf alle Teams deutlich detaillierter eingehen, dort unbedingt reinhören.
Ja, und mit dabei ist auch Monza, die nach dem Sieg letzte Woche gegen Inter Mailand auch diese Woche gewinnen konnten. Man lag 2-0 gegen Florenz zurück und geht trotzdem als Sieger vom Platz. Florenz hat nach dem Anschlusstreffer in der 26. Minute völlig den Faden verloren, obwohl man eigentlich richtig gut in die Partie gestartet war. Und der Serie A-Neuling aus Monza hat mit dem Abstieg in dieser Saison nichts zu tun.
Genau, und das ist ein ganz typisches Spiel für Florenz gewesen in der aktuellen Saison. Also auch hier wieder ein Rückschlag für Florenz. International total überzeugend, jetzt auch im Halbfinale unterwegs, aber in der Liga viel zu häufig, dass man schludrig mit Führung umgeht, dort einfach nicht den Deckel drauf macht, ein bis zwei, wenn nicht sogar drei Gänge zurückschaltet und so, ja, hat man schon wieder eine Mannschaft zurück ins Spiel kommen lassen und im Endeffekt die Quittung bekommen. Ja, Florenz in der Liga nur gehobenes Mittelmaß, da reicht es einfach nicht für mehr, wenn man solche Spiele nicht gewinnen kann und für Monza natürlich jetzt endgültig auch der Deckel drauf, Klassenerhalt ist gesichert. Ja, und das ja mit einer sehr, sehr spielstarken Leistung, muss man sagen. Schon in der ganzen Saison ja das Team mit dem drittmeisten Ballbesitz, also auch hier ja ein etwas anderer Ansatz, als in viele andere Abschiedskandidaten wählen. Sie waren damit erfolgreich in einer Liga, wo es ja auch vor allem um Spielkontrolle ankommt.
Genau, und das gleiche Ergebnis, das 3-2, haben wir auch in
La Liga
gesehen. Und da schlägt Osasuna Real Betis Sevilla mit 3-2. Wir haben ein relativ wildes Spiel gesehen. Es begann nach 11 Minuten mit einem Doppelpack von Budimir für Osasuna. Es folgte ein Anschlusstreffer von Miranda, aber vor der Pause konnte Osasuna wieder auf 3-1 erhöhen. In der zweiten Halbzeit eine etwas kuriose Szene als bei einer Defensivaktion, wo wirklich Osasuna hinten gestaffelt stand, der Torwart auf einmal einen Ausflug zur Seitenlinie macht, der glücklicherweise ohne Folgen blieb. Kann man sich gerne mal in den Highlights angucken, sah schon sehr kurios aus. Es gab noch einen Anschlusstreffer von Rodriguez, aber der hat dann auch nicht mehr viel gebracht. Betis mit 11 Schüssen mehr als Osasuna, deutlich mehr Spielanteile, aber trotzdem ohne Punkte.
Ganz genau. Jetzt hast du zum Spiel auch relativ viel schon gesagt. Highlights kann man sich da, wie du schon angekündigt hast, gerne mal geben. Ich wollte gar nicht so viel zum Spiel sagen bei der Partie, sondern eher mal so ein bisschen auf Osasuna eingehen. Für Quirin und mich ein ganz, ganz spannendes Team. Das Team von Jagoba Arrasate, dem 45-jährigen Trainer, der schon seit 2018 im Amt ist, der das Team erst in der Liga hochgecoacht hat, kann man sagen, aufgestiegen ist mit Osasuna und ja jetzt schon wieder die 40-Punkte-Marke sehr früh geknackt hat. Sicheres Mittelfeld mit Blick nach oben und das trotz ja sehr geringer Ressourcen. 4-2-3-1-System, was sie spielen. Und da mit Eckpfeilern wie David Garcia, dem Kapitän in der Innenverteidigung, der fast immer fehlerlos agiert, eine Macht ist in der Luft, obwohl er nur 1,85 groß ist. Im zentralen Mittelfeld John Moncayola, ganz, ganz spannender Mann, 24, hat einen Vertrag bis 2031, also der wird ganz teuer, wenn man ihn da mal rausholen möchte. Kommt aus der eigenen Jugend, jetzt auch als Torschütze unterwegs gewesen gegen Betis und Moy Gomez, jetzt bei dem Spiel nicht dabei, den hat man für unter 2 Millionen geschossen im Sommer aus Villarreal gekommen, mit seiner Passgenauigkeit von an die 90% als Offensivspieler, einer der passsichersten Spieler der ganzen Liga, überzeugt vor allem natürlich durch seine Schlüsselpässe, aber insgesamt muss man sagen, trotz dieser ja, drei Keyplayer, sage ich mal, ist das Team schon der Star, also es ist eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, die man immer wieder zeigt und ja, damit hat man jetzt den ersten Ligasieg gegen Betis seit 2014 einfahren können, also lang, lang ist es sehr, damals ebenfalls ein 3-2.
Das sind echt spannende Insights, da kann man echt mal ein Auge drauf werfen. Damit gehen wir weiter in die
Liga A.
Und da haben wir Lyon gegen Marseille gesehen. Vor der Pause trifft Cengiz Ünder zur Führung für Marseille. Lyon gleicht zwar aus, muss dann in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit aber durch ein Eigentor die Niederlage hinnehmen. Sieht ganz so aus, als würde Lyon auch in der kommenden Saison nicht international vertreten sein.
Das sieht in der Tat ganz danach aus. Also da gibt es wirklich große Unruhen. Dembélé, Moussa Dembélé und Houssem Aouar, die beide ja im Sommer ablösefrei gehen werden. Die spielen jetzt auch fast gar keine Rolle mehr. Auch was typisch ist für den Verein von Michel Aulas, dass man gerade Spieler, die nicht verlängern wollen, dann auch wenig bis gar nicht mehr einsetzt. Das sorgt natürlich auch für viel Unruhe im Team. Ja, Drangphase gab es gegen Ende, wo El komplett aufgemacht hat, wollten das Spiel unbedingt gewinnen, haben sich dann aber das 1-2 noch gefangen. Ja, im Endeffekt nur Lokeba, der wirklich ganz stark unterwegs war in dem Spiel in der Innenverteidigung. Auch bei dem kann man mal so ein bisschen auf den Sommerwechsel schielen, könnte passieren. Dazu ja einige spannende Flügelstürmer mit Makola und auch Ryan Cherki, die da unterwegs sind bei Olympique Lyon. Ja, und Marseille im Endeffekt schon verdient, haben die besseren Chancen gehabt, trotz weniger Ballbesitz. Rongier im Mittelfeld und Klaus auf der rechten Seite, dort die Schlüsselspieler gewesen und ja, haben da einen absoluten Prestigesieg gelandet und sich damit ja auch wieder weiter vorgestoßen in die Spitzengruppe, wo er sonst auch noch Lens gewinnen konnte gegen Monaco und damit ja Marseille auf Rang 3 unterwegs.
Wir haben euch aus dem
Rest der Welt
diese Woche eine besondere Liga mitgebracht, und zwar werfen wir einmal einen Blick auf die Scottish Premiership. 33 Spieltage sind rum, die Hauptrunde damit durch. Celtic Glasgow dominiert die Saison mit einem Torverhältnis von plus 78 und 92 Punkten. 30 Siege, 2 Unentschieden, nur eine Niederlage. Und genau ein Unentschieden musste man am Wochenende gegen Motherwell hinnehmen. Trotz völliger Überlegenheit, der Gegner hatte nur 22% Ballbesitz. Das Tor von Motherwell allerdings durch den Top-Torjäger des Teams, Van Veen, trifft und erzielt 20 der 44 Tore seines Teams in dieser Hauptrunde.
Schon wirklich beeindruckend. Habe ich mir auch notiert, den Stürmer, sollte man mal auf die Watchlist schreiben. Ist leider nicht mehr ganz der Jüngste, aber dürfte Motherwell da vor dem Abstieg bewahren. Die werden jetzt in der Abstiegsrunde ja noch aktiv sein. Ja, für Celtic der erste Punktverlust im 17. und damit letzten Heimspiel der regulären Saison. Ansonsten haben sie jedes einzelne Heimspiel gewonnen, haben es hier ein bisschen verpasst, die perfekte Runde zu spielen. Fast ein bisschen schade. Ja, Meisterrunde steht kurz bevor. In dem Spiel zwar alle 5 Großchancen vergeben, aber insgesamt einfach eine fantastische Saison der Schotten um Jota mit 21 Scorern, einer der Topscorer der ganzen Liga. Matt O'Reilly im zentralen offensiven Mittelfeld als Top-Vorlagengeber und Furashi, den japanischen Stürmer, mit 23 Treffern der beste Torschütze. Also da hat man eigentlich die besten Spieler oder ja, die besten Spieler der bisherigen Ligasaison auch in seinen Reihen gewusst. Und insofern, ja, Gratulation zum Gewinn des Titels sozusagen der vorläufigen Meisterschaft. Aber jetzt geht es natürlich noch weiter und da warten noch einige schwierigere Aufgaben jetzt im weiteren Verlauf für Celtic.
Genau, denn auf Platz 2 liegen die Stadtrivalen, und zwar die Glasgow Rangers mit 79 Punkten. Die haben allerdings ein fettes Polster auf den drittplatzierten Aberdeen, nämlich 26 Punkte. Am Wochenende haben beide Teams gegeneinander gespielt und Aberdeen konnte 2-0 gewinnen. Es gab einen Doppelschlag kurz nach der Halbzeit. Aberdeen war deutlich stärker in den Zweikämpfen, aber hatte auch nur 25% Ballbesitz. Das ist schon ziemlich heftig, wie überlegen die beiden Teams aus Glasgow dem Rest der Liga eigentlich sind, oder?
So ist es. Total viel Ballbesitz. Bisschen Alu-Pech gehabt jetzt auch. In dem Spiel Schussgenauigkeit nicht ideal gewesen, aber man wird es verkraften können. Auch hier eine ganz starke Saison. James Tavernier da hervorzuheben als Rechtsverteidiger, kommt er auf 15 Tore und 7 Vorlagen. To be fair, einige davon als Freistoß bzw. als Elfmeter erzielt, aber trotzdem natürlich eine brutale Bilanz. Borna Barisic und Malik Tillmann, der ja von den Bayern ausgeliehen ist. Tillmann mit 14 Scorern auch wirklich gut unterwegs gewesen, hat einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und bei den Rangers ja auch der Trainer eine sehr interessante Personalie. Michael Beale, der ja mit QPR sehr erfolgreich war, kam im November. Bis dahin QPR auch im Spitzenrennen unterwegs in der Championship. Die sind jetzt komplett abgestürzt seit seinem Departure, wollte ich schon bald sagen, also seit er weggegangen ist. Der war davor lange U21-Coach in Liverpool, also definitiv auch einer, den man im Blick behalten sollte. Ja, und Aberdeen, 2-0-Sieg gefeiert, leiten Clarkson im zentralen Mittelfeld und Liam Scales, Leihgabe von Celtic Glasgow, waren so die Schlüsselspieler, die auch mit die interessantesten Spieler sind im Team bei Aberdeen. Bei Aberdeen 7. Sieg jetzt in Folge, gehen mit ordentlich Euphorie in die Meisterrunde und ja, vielleicht gelingt noch die ein oder andere Überraschung im Saisonverlauf.
Da lassen wir uns mal überraschen. Und damit springen wir ins Nachbarland, und zwar in die
Premier League.
Da möchten wir einmal die Frage der letzten Woche auflösen. 53% von euch glauben, dass Manchester City den Titel holt. 47% glauben an Arsenal. Die haben am Wochenende aber erneut Federn gelassen. Bereits nach 30 Sekunden hat Ramsdale da Alcaraz den Ball in die Füße gespielt, der dann zum 1-0 netzen konnte. Nach 66 Minuten haben die Saints 3-1 geführt. Ben White konnte in der 88. Minute noch zum Anschluss treffen und auch der Ausgleich folgte 2 Minuten später durch Saka. Den Sieg ließen Trossard und Nelson dann aber in der Nachspielzeit noch liegen. Chancen waren auf jeden Fall da. Eigentlich hatte man mit 74% Ballbesitz und 25-8 Torschüssen deutliche Überlegenheit in dem Spiel. Der spürbare Druck auf das junge Gunners-Team war gerade in der Anfangsphase zu merken, oder?
Ja, genau. Erneut gestrauchelt, aber wieder mal stark zurückgekommen. Also nur Crystal Palace hat in der aktuellen Saison mehr Punkte nach Rückständen geholt als die Gunners. 16 Stück jetzt an der Zahl zum Vergleich der Stadtrivale. Chelsea hat gerade mal 6 Stück noch geholt nach Rückständen. Ja, Saka mal wieder ganz, ganz stark unterwegs gewesen, eigentlich nur per Foul zu stoppen. Im offensiven Mittelfeld Fabio Vieira nicht ganz so stark, ist wieder mal ein bisschen blass gewesen. Ja, und auf der anderen Seite bei den Saints, Bella Kotschap, der Deutsche mit einem weiteren überragenden Match, hat seinen Strafraum mit allen Mitteln verteidigt, 16 Balleroberungen gehabt, 8 Klärungsaktionen, dazu noch eine Torvorlage, die dabei gewesen ist. Ja, für das Team von Ruben Selles fast ein bisschen ärgerlich, dass man es aus der Hand gegeben hat. Die stehen ja auch ganz tief noch im Abstiegskampf drin. Sehr stark da noch Carlos Alcaraz, der 20-Jährige, der 2 Scorer beigesteuert hat zum 3-3. In der Halbzeit dann schon gelb vorbelastet rausgegangen und Duje Kaleta K., der Innenverteidiger. Also die haben wirklich mit Mann und Maus verteidigt, sehr tief gestanden und haben sich da zumindest noch einen Punkt im Endeffekt ergaunert.
Und dann haben wir noch das letzte Spiel der Woche, was wir mit euch mitgebracht haben, und das ist Newcastle gegen die Spurs. Ja, Newcastle hat die Spurs relativ zerpflückt in den ersten 21 Minuten. Ich habe auf den Ticker geguckt irgendwie und habe meinen Augen kaum getraut und hatte dann auch schon die Nachricht von Mats, ob ich gesehen habe, was bei dem Spiel abgeht. Also wir hatten nach 21 Minuten schon Doppelpacks von Murphy und Isaac auf der Anzeigentafel und ein Treffer von Joel Linton, also 5-0 nach 21 Minuten. Nach der Pause konnte Kane dann noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben, aber Wilson traf dann zum 6-1 Endstand Mitte der zweiten Halbzeit. Es war eine wahre Machtdemonstration der Magpies im Rennen um die CL-Plätze.
Absolut. 15 Torchancen im ganzen Spiel für Newcastle. Nur 3-mal waren es in der aktuellen Premier League-Saison noch mehr. Starke 40% davon genutzt und damit natürlich die Spurs da komplett einmal den Kopf gewaschen. Tottenham zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder mit einer Viererkette unterwegs gewesen. Darauf ist natürlich der Kader und vor allem die Außenspieler Perisic und Porro sind darauf überhaupt nicht ausgelegt. Die Abwehr war komplett überfordert, in den Zweikämpfen unterlegen und hat jetzt auch dazu geführt, dass der Interimstrainer direkt wieder seinen Hut nehmen muss. Ryan Mason wird das Ganze jetzt übernehmen, der war auch als Spieler schon vor einigen Jahren für Tottenham aktiv, also auch hier auf der Trainerposition sofort ein Wechsel, der fast schon unabdingbar ist, weil das war wirklich eine desolate Vorstellung der Spurs, setzen so ein bisschen das i-Tüpfelchen unter die doch sehr schwankende und wechselhafte Saison und man muss sich da jetzt natürlich richtig strecken, um sich noch für die Champions League zu qualifizieren, weil das ist ja weiterhin noch immer noch gut möglich, man liegt ja trotzdem noch ganz aussichtsreich im Rennen und das, obwohl man ja einige Rückschläge schon hat hinnehmen müssen.
Und mit dem 6-1 als Spielstand kommen wir auch zu unserem
Team der Woche.
Und das sind die Young Boys aus Bern, die auch 6-1 gewinnen konnten. Eine grandiose Machtdemonstration des Tabellenführers in der Schweizer Liga gegen den Tabellenzweiten aus Genf. Nach 16 Minuten hatte man schon 3-0 geführt. Bern liegt damit jetzt 20 Punkte vorne auf Rang 1. Und am Dienstag kann man gegen die Grasshoppers den Meistertitel klar machen.
Ganz genau. Also eine absolute Machtdemonstration von den Young Boys. Das ist gesagt, über die Zweitplatzierten hat man diesen Sieg feiern können. Ist jetzt 19 Punkte, auch vor Luzern, also der Rest der Liga, wirklich eng beisammen, aber überhaupt keine Konkurrenz für die Berner. Da muss man wirklich auch mal das Management loben, die das wirklich eine herausragende Arbeit macht und da überhaupt keinen Zweifel aufkommen lässt an der Leistungsfähigkeit des Teams. Mit Cedric Cesinger, Fabian Rieder und auch Cedric Itten stehen gleich 3 Spieler jetzt von einem Sommerwechsel in eine Top-5-Liga. Ja, genau das, was die Young Boys auch propagieren, so das Sprungbrett zu sein für einen Wechsel in eine Top-5-Liga. Wenn man dann eben weggeht, Lokalrivale kann man noch sagen, Basel, zumindest im Conference League Halbfinale, die rühmen sich momentan im internationalen Erfolg, ja so ein bisschen ähnlich auch zu Florenz, über die wir schon gesprochen haben, in der Liga nicht allzu doll unterwegs, in Europa dafür umso mehr. ja, Chapeau, Young Boys dürfte jetzt bald dann fix sein mit dem Meistertitel. Es ist nur eine Frage der Zeit und hochverdient.
Genau, und damit schließen wir für diese Woche. Habt eine schöne Woche, genießt die Sonne, soweit sie bei euch scheint, und hört am Donnerstag in den Serie A Podcast rein.